Unser nächster Vortrag von dir über den DigiComp 1. Leg los, viel Spaß.
Ja, danke für die Anmoderation. Person, ja, so ungefähr 12 hier in der Retro-Szene. Mache eigentlich jetzt viel so DEC, PDP, mittlere Datentechnik. Wir sind auch jetzt hier in Klein-Trebbo, haben so eine kleine Viererrunde, wo wir uns treffen. Ich zeige gerade mal die Jungs. Ja, ich muss mal eine Kamera sehen. So. Wolfgang, Angelo ist noch nicht da. Und hier ist der Gastgeber. Das ist Michael, der hier eine Pension betreibt, wo wir uns alle treffen. Okay, und aus der Location kommt jetzt der Vortrag über das DigiComp. Also hier ist es erstmal DigiComp. Es ist ein mechanisches Rechenspielzeug im Prinzip. Es ist ungefähr so alt wie ich, kam 1963 auf den Markt. Hat sich total gut verkauft. Es ist 100.000 Mal angeblich verkauft worden. Entsprechend viel Material gibt es auch noch im Internet. Also es gibt viele Seiten, die das beschreiben. Wikipedia-Eintrag ist natürlich immer der gute Einstieg. Und ich habe mich drauf geworfen, weil ich eigentlich mit mechanischer Datenverarbeitung, das habe ich nicht verstanden. Also schon wenn die Leute mit diesen Adiator-Maschinen mir das zeigen wollen, habe ich immer ausgerastet. 2019 hat der Clemens Krause über die Z1-Mechanik da vorgetragen und da habe ich mich dann auch endlich mal an was gewagt, habe so ein DigiComp zugelegt und nach einem Dreivierteljahr habe ich es auch verstanden und kann das jetzt hier zum Besten geben, wie man es benutzt und vor allen Dingen, was die Ideen sind, die dahinter stecken. Die Ausführung ist ja sehr billig, das sieht man hier auf den Bildern. Also ich hoffe, ihr seht das. Eigentlich sind das nur Plastikstreifen, die man selber zusammenstecken muss. Aber die Logik, die Ideen, die gut. Ich habe jetzt auf YouTube eine Kamerafahrt über. Normalerweise ist es rein per Hand zu bedienen. Auf dem Bild seht ihr das. Man hält es in der Hand und muss da irgendwie so einen Takt mit der Hand rein und rausschieben. Und ich habe so einen mechanischen Antrieb dafür gebaut, dass das auch standalone laufen kann. Und ich zeige jetzt einfach mal das YouTube-Video, wo ich da mal laufend drüber schwenke. Ich glaube, das dauert 2 Minuten. 2 Minuten 19. Also da unten seht ihr alles, was schwarz ist, ist von mir und was weiß und rot ist, das ist das Original. Da ist jetzt ein Binärzähler mitgebaut mit dieser Rechenlogik, der dann auch selbstständig zählt, weil es eben angetrieben wird. Genießt einfach mal den Blick in die Neck. Ihr seht hier, wie dieser schwarze Stößel da diese Taktstreifen unten rein und raus drückt, wie sich da irgendwelche Bleche hin und her schieben. Irgendwelche Federstäbe gehen mal rein und mal nicht pro Takt. Man sieht, da sind so Zahlen aufgedruckt auf so Horizontalstreifen. Die beiden unteren, die sind so gegenläufig gemacht. Also ist jetzt erstmal so eine reine, wie sagt man, so eine phänotypische Beschreibung. Das erklärt jetzt noch gar nichts, aber strukturiert schon so ein bisschen die Wahrnehmung. Also man sieht, dass das Ding 2 Seiten hat und auf Vorder- und auf Rückseite ist die Logik verteilt. Eigentlich sogar auch auf der Oberseite sind auch noch Logikelemente. Also es ist nicht wie die Zusätze-Z1 so flach, sondern es ist mehr so ein dreidimensionales Gebilde. Und das da unten, das habe ich gebaut, da dieses Weiß und Schwarze. Okay. So, das jetzt mal so der Close-up. Ich wollte hier nicht das Ding vor die Live-Kamera halten, weil das hat bei den Proben überhaupt nicht funktioniert. Ja, das jetzt hier, wie kam das? Wie wurde das verkauft? 1963. Das ist, ihr seht jetzt hier die äußere Packung, voll im Stil der Zeit. The first real operating digital computer in plastic. Okay, wir sprechen später noch drüber, wie viel Computer das wirklich ist. Es kam als Bausatz, also diese Plastikstreifen sind ja leicht zu verpacken und billig herzustellen und der schwierige Teil wurde dann an die Kunden weitergegeben, das zusammenzustecken. Das ist wie heute bei IKEA im Prinzip, aber es hat den Leuten wahnsinnigen Spaß gemacht. Also das ist hier auch Stile 1963, Beginn des Space Age. Die Rakete da, das ist bestimmt keine Saturn V, das kann höchstens so eine Gemini sein oder eine Mercury. Das ist ja alles so furchtbar alt. Bis heute gibt es angeblich noch eine Fangruppe, Yahoo Friends of Digicomp. Ich glaube, die sind jetzt aber endlich abgeschaltet. Und es gibt vor allen Dingen noch jede Menge Leute, die das noch nachbauen. Es gibt also 3D-Drucker, wo man sich diese Plastikstreifen selber drucken kann. Sogar mein Digicomp hat ein repariertes Element, was der Verkäufer vorher wohl nachgedruckt hat. Es gibt, also ich gehe jetzt nicht in die Links rein, es gibt mehrere Nachbauprojekte, auch kommerziell. Es gibt eins aus Pappstreifen. Das ist hier dieses Minds on Toy, kann man kaufen. Natürlich gibt es einen JavaScript-Emulator, da kann man online mit dem Ding spielen. Und es gibt natürlich auch ein Lego-Projekt, jemand hat die aus Lego nachgebaut. Was ich jetzt hier nicht erwähnt habe, es gibt wunderschöne Holznachbauten. Es gibt auf YouTube auch Videos, wie jemand die dreidimensional in irgendeinem so Cut-Tool nachmodelliert hat. Also irgendwie die Szene lebt. Hier unten in der Website habe ich mal ein paar Links. Ich habe schon Webseite gelernt. Hier Retro.com, Articles, Digicomp 1. Das ist so der Einsprungspunkt für meine ganze Dokumentation. Okay, das jetzt mal so als kleiner Überblick. Ah, nächste Seite. Ah ja. Was ich so selber dazu gegeben habe, ist eben dieser mechanische Antrieb. Ich kann es mal hier anschalten, dass ihr es hier auch mal laufen seht. Man kann es in zwei Geschwindigkeitsstufen laufen lassen. Ist hier extra auf so einen Drehteller montiert, damit das nicht so wackelig ist, wenn ich das zeige. Ja, das kann man sich jetzt hinstellen. Jetzt läuft es schnell. Und es gibt auch so einen manuellen Modus. Da kann ich den Takt, den ich normalerweise per Hand bewegen müsste, kann ich jetzt auch hier so ganz langsam in Einzelschritten bewegen. Ich lasse es jetzt einfach mal die ganze Zeit laufen. Okay. Dieser schwarze Untersatz, den ich sehe, der ist immer geöffnet. Das ist jetzt nicht sehr elegant, weil man sieht es ja nicht. Ich hatte viel Spaß daran, das zu 3D-drucken. Die Technik ist von dem Antrieb, die ist jetzt total primitiv. Es ist eigentlich nur so ein Schrittmotor, der an so ein Arduino angeschlossen ist. Man sieht hier so zwei Endschalter und hier so eine Mimik, so ein Schieber hin und her zu fahren. Also als Arduino-Projekt ist es sozusagen so eine Hello World-Applikation. Das war ja nicht das Problem. Was ein Problem war die Bewegung, die Kräfte einzuschätzen. Wo muss diese Rutschmechanik, wo hat die Reibung, welche Kräfte treten wo auf? Auch das Digicomp selber ist durchaus hakelig. Da muss der Antrieb drauf rücknehmen. Also da habe ich gut geschwitzt. Ihr seht hier auch jede Menge Einstellschrauben. Ich kann nur beten, dass sie sich niemals verstellen, weil das war echt hakelig, hier die ganzen Toleranzen einzustellen. Ihr seht hier unten, was ich alles für 3D-Teile drucken musste, bis das endlich klappte. Ihr seht auch hier unten sind so Schrittmotortreibermodule ausgefallen und verbrannte Arduinos. Also das war 3 Monate Arbeit, die sich aber gelohnt haben. Ich habe erst gedacht, ich muss ein totaler Idiot sein, dass ich so endlos damit nicht klarkomme, die Bewegung flüssig hinzukriegen. Und dann ist mir aber eingefallen, dass viele mechanische Maschinen eigentlich schlecht funktioniert haben. Dieser berühmte Vier-Spezies-Maschine von Leibniz zum Beispiel, die er so um 1700 gebaut hat, da hat er 4 Varianten gebaut, die alle nicht vernünftig funktioniert haben. Natürlich unendlich viel Geld verbrannt und jede Menge Gerichtsstreit gehabt. Die Leibniz-Maschine ist erst 1991 so gebaut worden, dass sie richtig funktionierte. Also er hatte Probleme mit Zahnrädern und Kräften. Dazu ist das einzige noch immer hakelig. Ich habe es gelesen, sogar die Rekonstruktion in Berlin sei immer noch hakelig. Also ich fühle in guter Gesellschaft damit, dass ich mit dem Ding nicht so sofort zurechtgekommen bin. Okay. Na, Wechselseite. Jetzt mal zu der Theorie. Also wenn ihr das hier so zuerst seht, man versteht ja eigentlich gar nicht, was das Ding überhaupt macht, außer dass da irgendwelche Schieber hin und her gehen und rein und rausklappen. Das Digicomp ist eigentlich so eine klassische Systemmaschine. Es besteht aus einem Speichereinheit aus drei Flipflops, die Zustände 0 und 1 annehmen können. Das sind diese drei horizontalen roten Streifen. Und der Zustand von diesen Flipflops, den kann man dann hier auch als Zahl so visualisiert sehen, aber die Zahlen sind einfach fest an diesen roten Streifen festgemacht. Und dann besteht es aus jede Menge so, ja, wie soll man das sagen, so verknüpfender Mechanikerlogik. Und diese Verknüpfung aus einem Speicherelement und einer verknüpfenden Logik, das ist so die klassische State Machine. Also hier ist aus irgendeinem Wikipedia-Artikel mal so ein Flussdiagramm. State Machine heißt, man hat so einen Zustandsspeicher. Das ist hier durch die drei Flipflops gemacht. Und die Ausgänge von diesem Zustandsspeicher, von diesen Flipflops, werden irgendwie zurückgekoppelt auf den Eingang von den Flipflops, aber sie haben so eine Logik vorhanden. Noch verrechnet in einen anderen Zustand. Das heißt, die Ausgänge von den Flipflops bestimmen den nächsten Zustand in Abhängigkeit von dieser Logikfunktion, die einem Eingang dann einen anderen Satz von Ausgängen gibt. Habe das mal gemacht für dieses Binärzählerbeispiel, was der Digicomp gerade ausführt. Da sieht diese Logikfunktion so aus, wenn in diese Logikfunktion, also hier unten eine 0 ist, muss der nächste Zustand eine 1 sein. Das ist hier die erste Zeile. Und wenn die 1 wird dann hier bei dem Clock-Impuls in die Flipflops übernommen, erscheint an den Ausgängen und dann hat man einen neuen Input, der dann auf den nächsten Zählerwert umgerechnet wird. Beim Taktimpuls wird das wieder übernommen. Das heißt, man ordnet einfach jeder Zahl die Nachfolgezahl zu und speichert das in festen Takten in diesen Flipflops. Da ist also jetzt kein kleiner Zauberzwerg drin, der irgendwie weiß, wie man addiert, sondern es sind einfach alle möglichen Ergebnisse sind einfach tabelliert sozusagen in dieser Logikfunktion. Und diese Logikfunktion wird jetzt eben durch diese Drähte, durch diese weißen Stöpsel, hier oben durch diese Schieber auf der Oberseite und auch durch noch mehr so Bügeldrähte und noch mehr Stöpsel auf der Rückseite wird diese Logikfunktion gebildet. Die Bücher von dem Digicomp, sehr viele Beispiele. Die verpacken das dann natürlich schön. Also die machen dann so Beispiele wie ein Astronaut tritt in die Erdatmosphäre wieder ein und muss vorher so von 5 so ein Countdown machen. Und dann sind da die Beispiele für dieses Erdeintrittsszenario. Aber eigentlich jede Anwendung von dem Digicomp ist eigentlich eine andere Umrechenfunktion von Ein- zu Ausgängen. Was jetzt ganz interessant ist, ist dieses Grundmodell der Zustandsmaschine. Das ist eigentlich, ja, das ist ein abstraktes Modell, was auch heute noch in jedem Computer vorkommt. Also das ist ein abstraktes Grundmodell. Es gibt endlos Literatur über die verschiedenen Arten von Zustandsmaschinen. Das Digicomp ist am ersten noch eine Maschine. Ich habe das mal so abgeschrieben. Das ist das Informatikstudium, sich mit den Eigenschaften dieser verschiedenen Zustandsmaschinen zu beschäftigen. Das heißt, das Digicomp ist eigentlich, wie soll man sagen, also die Architektur des Digicomps ist modern und zeitlos. Es ist eine Zustandsmaschine, während die Implementierung, die ist 1963 plastikmäßig mit Gummibändern und Kunststoffstreifen. Ich halte es mal an, weil ich jetzt mal zeigen will, die variablen Elemente. Wenn man das Digicomp programmiert für andere Funktionen, muss man ja irgendwie andere Logiktabellen einstellen. Und das wird gemacht, indem man hier auf die so Zapfen, die auf den Flip-Flop-Schiebern liegen, so Stöpsel aufsetzt. Ich kann hoffen, dass ich jetzt den ich gemacht habe, den Stöpsel. Ich zeige später noch, wie diese Stöpsel auf die Wirkung wirken, aber das sind die variablen Elemente, die man in diese Mechanik einsetzt, um verschiedene Logikfunktionen zu realisieren. In den Handbüchern, die mit dem Digicom kommen, gibt es dann immer so, wie nennt man das, eigentlich so Coding Sheets, das, wo man so eine bestimmte Stöpselkombination festhalten kann, wenn man sie endlich mal gefunden hat. Und was hier ist, ist auch das Counter-Beispiel. Ich gleich gucken, ob ich es richtig gestöpselt habe. Ich glaube nämlich nicht. Ne? Den hätte ich hier hin tun müssen. Ja, aber doch falsch, ne? Ja, jetzt zählt er wieder. Und dieses Grundprinzip, dass man eine prinzipielle Mechanik hat, die man mit variablen Elementen programmiert. Das ist auch, wird heute noch natürlich so gemacht. Also hier hat man die prinzipielle Mechanik, das sind diese Kunststoffstreifen und diese Drähte, die variablen Elemente, die sind als Stöpsel. Und zum Beispiel in so modernen programmierbaren Logikbaustein, da hat man so eine Siliziumstruktur, die eingeätzt ist und in der kann man so bestimmte Zellen dann, ja, durchbrennen. Früher konnte man sie richtig ausschmelzen beim Programmiervorgang, sodass bestimmte Verbindungen in diesem Grundnetz unterbrochen waren. Und diese bei modernen FPGAs, also was ja eigentlich der Stand der Technik ist heutzutage, Brand programmieren, sondern da werden diese Logiktabellen, also praktisch die Inhalte, die der Umrechentabellen werden in kleinen RAM-Zellen gespeichert. Wenn man so ein FPGA anschaltet, dann lädt es sich aus so einem externen Speicher jede Menge Daten, um in den verschiedenen State-Maschinen, die da drin sind, diese Kombinationstabellen zu laden. Das heißt, das Digicomp ist eigentlich total modern. Man könnte sogar in der Berufsschule, wenn es um das Thema FPGA geht, könnte man das vorführen, weil es ist eine schöne Visualisierung von weiß ich nicht, so Meter oder so, wird so ein FPGA heute groß sein. Also eine Zelle in so einem FPGA wird wahrscheinlich heute so 10 Nanometer sein und das Ding ist 30 Zentimeter groß und es läuft auch nicht mit einem Gigahertz, sondern ich glaube, ein Hertz wollte ich hier haben. Die Funktion von dem Digicomp, wie sie jetzt diese Logiktabellen realisiert, das ist knifflig, das muss man schon sagen. Das Originalhandbuch erklärt hier zwar alle möglichen Elemente. Sie nennen diese Stäbe hier, die nennen sie Logic Rods, also logische Stäbe. Auf der Rückseite, das nennen sie Clock Rods, also Clockstäbe. Aber das war mir keine Hilfe. Ich habe mir dann einen eigenen Zugang dazu gebildet. Hier kommt nochmal das Grundmodell dieser Zustandsmaschine. Und hier links kommt nochmal die Tabelle für das Binary-Counter-Beispiel. Also auf 000 wird 100 gemacht. Diesmal ist die kleinste Ziffer links. Und das Digicomp arbeitet jetzt so, dass es nicht den vollen Zustand in seine Flipflops übernimmt. Also ist, wenn die hier an dem Ausgang eine 100 ist, schreibt es nicht durch irgendeinen Mechanismus die ganze 100 in die Flipflops, sondern es hat nur so Änderungssignale. Also es hat nur Signalsätze, so ein horizontales Flipflop oder lösche so ein horizontales Flipflop. Löschen heißt, bringe es in die Nullposition, setzen heißt, bringe es in die 1-Position. Das heißt, man muss diese Zustandstabelle eigentlich umrechnen in so ein Setz- und Löschmuster. Wenn man hier die erste Zeile anguckt, wenn der jetzige Wert 000 ist und der nächste Wert soll 100 sein, also im Sinne von, ich zähle eine Ziffer weiter, dann sieht man, das A Flipflop war 0, das wird jetzt 1 sein, also muss ich ihm einen Setzimpuls geben für Flip A und alle anderen bleiben gleich. Wenn es dann von 100 auf 010 springt, ändern sich zwei Flipflops. Also das erste A geht von 1 auf 0, das zweite geht von 0 auf 1. Entsprechend kriegt das A einen Reset-Impuls und das B kriegt einen Set-Impuls. Das heißt, aus diesen Zuständen macht man eigentlich Änderungen von Zuständen. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Wenn man das mal verstanden hat, dann ist auch die Programmierung von dem Ding ziemlich spannend. Also da unterscheidet sich zum Beispiel das Digicomp von so modernen, ich weiß nicht, ob ihr seid sicher auch Halbleiter-Spezialisten, also Standard-Flip-Flop, das man benutzt oder früher benutzt hat, ist ja dieses 7474 TTL-Gatter, wo man Daten anlegt und dann clockt und dann werden die Daten übernommen. So funktioniert das Digicomp nicht. Das arbeitet mehr mit so einem Set-Impuls und so einem Löschimpuls. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr Theorie, um diese ganzen Stöpsel endlich mal zu erklären. Wenn man hier oben so eine Tabelle zu realisieren hat, so eine Übergangstabelle, also von 000 auf 100 und von 100 auf 010 und so weiter, schreibt man das ja im Allgemeinen so als Wahrheitstabelle. Habe ich mal so eine billige Wahrheitstabelle, die überhaupt keinen Sinn ergibt, aufnotiert. Das ist jetzt einfach nur ein Ausgang und drei Eingänge, völlig willkürlich. Und jetzt muss man praktisch, wenn man digitale Schaltung bauen will, die diese völlig willkürliche Wahrheitstabelle umsetzt, dann macht man das so, dass man erst die Bedingung für jedes einzelne Input, der eine 1 ergibt, notiert. Also ihr seht zum Beispiel, wenn 000 ist, soll der Ausgang 0 sein. Wenn das 001 ist, soll der Ausgang 1 sein. Und die Bedingung dafür ist A gleich 0 und B gleich 0 und C gleich 1. Oder dann so als Logikterm not A and not B and C. Diese Bedingung soll eine 1 am Ausgang machen. Wenn eine 0 am Ausgang kommt, das interessiert nicht, aber wenn B gleich 1 und C gleich 1 sind und A gleich 0 sind, soll auch am Ausgang eine 1 sein. Also wie gesagt, ein völlig willkürliches Beispiel. Dann kriege ich diese Regel hier dafür. Und für alle anderen Eingangskombinationen, die Einsen am Ausgang ergeben sollen, kriege ich andere Terme. Das heißt, ich habe schon mal für jede Eingangskombination, die ein positives Ergebnis liefert, habe ich einen einzelnen Term, der aus lauter Unbedingungen und Notbedingungen besteht. Und der Gesamtausgabe ist dann eins, wenn irgendeins von diesen Termen erfüllt ist. Das heißt, ich habe eine Reihe von Grundbedingungen, die alle zusammen verursacht werden. Also, das ist dann so ein zweistufiges Gatternetzwerk aus lauter Endgattern und am Ende ein großes Ohrgatter. Das nennt sich in der Theorie Summe von Produkten. Ich glaube, das Digicom wird laut. Ne, es läuft schön weiter. Man bezeichnet AND, die UND-Bedingung in der Logik auch gern als Produkt, denn ein Produkt von zwei Zahlen ist nur ungleich Null, wenn beide, beide Eingangszahlen ungleich Null sind. Also 0 mal 1 gibt 0, 1 mal 0 gibt 0 und nur 1 mal 1 gibt 0. Das ist also, dieses Produkt entspricht der UND-Bedingung. Und eine Summe ist nur 0, wenn alle Eingänge 0 sind. Also die Summe von Produkten ist sozusagen auch das Ohr von lauter Ends, wenn man so will. Es gibt auch unendlich viel Theorie dazu. Das nennt sich die Umformung von beliebigen Funktionen in diese Summe von Produkten, nennt sich dann kanonische Normalform und so weiter und so fort. Auch bei der Baustelle, Bausteine werden so gebaut, dass sie so funktionieren. Und ich habe jetzt, ich mache das mal aus, weil es hier so laut ist. Ich habe jetzt hier nochmal ein Beispiel, wie das Digicomp beim Hochzählen bestimmte Ausgänge auf 1 auf 0 setzt, seiner Logikfunktion. Man sieht, wenn es hier so 1, 1, 1, 0, 0, 1 und 0 oder weiter zählt, dann sieht man, dass ein bestimmtes Flip-Flop sich ändert bei bestimmten Bedingungen hier. Also ich merke gerade, das ist so im Vortrag echt schwieriger zu erklären, als wenn man es einfach aufschreibt. Also das, der Hintergrund ist einfach der, die vertikalen Stäbe gehen über die Stöpsel von drei Flipflops und ein vertikaler Stab kann nur nach hinten gelangen, wenn keiner von diesen Stöpseln ihn den Weg versperrt. Ich habe hier mal ein Video dazu. Seht ihr, der Stab geht nicht nach hinten, wenn hier unten diese Kerbe kommt. Und jetzt bei einer anderen Flip-Flop-Stellung geht er nach hinten, wenn hier unten diese Kerbe kommt. Jetzt sind die Flip-Flops im anderen Zustand und dieser Stab wird wieder blockiert und er kann nicht nach hinten gehen. Wenn dieser Logikstab nach hinten gehen kann, entspricht das einer AND-Bedingung, die erfüllt ist. Und ihr seht jetzt, dass die Bewegung dieser Endstäbe wird über diese Schieber hier auf die Rückseite geleitet. Ihr seht, wie dieses Vorwärts-Rückwärts-Spiel hier auf der Rückseite ankommt. Und ihr seht hier unten so zwei gegenläufige Bewegungen. Das ist die Taktplatten oder wie man das so nennen will. Und wenn ein Stab durch eine erfüllte UND-Bedingung nach vorne, also auf die Rückseite zugeschoben wird, dann greift er hier unten in die Maske und dann wird Bewegung wird in eine Querbewegung umgesetzt durch die Clocks und diese Querbewegung schieben dann über diese Stifte an den Flip-Flop-Schiebern. Also auf der Vorderseite werden UND-Bedingungen abgetestet. Die Ergebnisse der UND-Bedingungen werden nach hinten geleitet, in eine Vorwärts-Rückwärts-Bewegung umgesetzt. Ein erfülltes UND hat diesen Schieber nach vorne. Dann greift diese Maske hier den und bewegt so quer den Flip-Flop-Zustand. Ne, diese mittleren roten Schieber sind ja die Flip-Flops. Und jetzt seht ihr auch gleich, dass hier auf der Rückseite der Oder-Teil der Logikfunktion ist, der logischen Normalform. Denn ein Flipflop kann bewegt werden durch die Set- und Reset-Stäbe von dieser Gruppe. Oder wenn ich hier auch noch weiße Stöpsel draufsetzen würde, würde das Flipflop durch das oder durch das bewegt. Hier kann ich auch noch auf den Flipflop Stöpsel draufsetzen. Das heißt, hier hinten habe ich die Oder-Terme und hier vorne habe ich dann eben die Und-Terme dieser logischen Normalform. Ich zeige jetzt hier nochmal das YouTube-Video von der Rückseite nochmal, weil das Video ist dann auch mit Zeitlupe. Ihr seht hier, wenn das nach vorne kommt, hier unten, wird es gegriffen von dieser Hin- und Herbewegung. Wenn ein Stab nicht nach vorne kommt, dann bleibt er an der Stelle und bewegt das Flipflop nicht. Das ist jetzt so die Kernfunktion. Jetzt haben wir eigentlich einmal die Runde gemacht über die State-Maschine, über die logische Funktion, die kombinatorische Funktion, über die And-Oder-Terme und wie die Und- und Oder-Terme hier mit diesen Stab- und Schiebeblechmitteln gemacht sind. Wenn man sich das mal eine Weile damit beschäftigt hat, dann ich muss sagen, ich habe auch wirklich Ehrfurcht gekriegt, weil das ist wirklich mathematisch sauber gemacht, das DigiComp. Es ist wirklich mit allereinfachsten Mitteln realisiert. Es ist ja auch massentauglich gewesen, 100.000 Exemplare. Die Leute hatten wirklich wahnsinnig viel Spaß damit. Also es ist wirklich, wirklich großartiges Engineering, muss man sagen. Das ist genau, wie es sein sollte. Leistungsfähig, billig und sehr vielseitig. Okay, auf der Webseite habe ich jetzt nochmal diese ganzen mechanischen Elemente alle fein säuberlich aufnotiert. Das ist jetzt irgendwie nicht so spannend. Das findet man auch in den Handbüchern ziemlich oft erklärt. Was jetzt ganz spannend ist, die Rechenkraft von diesem Ding. Es wurde ja als erster funktionierender Digitalcomputer angepriesen. Okay, also mit 3-Bit-Speicher ist es jedenfalls nicht so ein Computer, wie wir heute kennen. Ne? Man muss auch so sagen, 1963 gab es ja schon jede Menge Computer. Das hier mal so gegeneinander gehalten. DigiComp soll ein Computer sein? Nein, hier so eine IBM 360-Anlage. Das ist natürlich ein richtiger Computer. Die Frage natürlich, wenn man sich fragt, was ist ein Computer, heißt natürlich eigentlich, ist es Turing komplett? Also wenn ich es groß genug bauen könnte, könnte es dann alles tun, was eine Turing-Maschine könnte. Dieses Problem kann man in 3 Unterprobleme reduzieren. Kann man eine Turing-Maschine durch so eine Zustandsmaschine bauen? Ist eine Turing-Maschine eine Zustandsmaschine oder nicht? Das zweite ist, DigiComp wirklich eine Zustandsmaschine? Und das dritte ist die Konstruktion von DigiComp so, dass ich es auch beliebig groß bauen könnte? Das ist ja nicht selbstverständlich. Es könnte ja sein, dass konstruktionsbedingt man niemals mehr als 3 Flipflops haben könnte oder so. Also das sind so die 3 Unterprobleme. Erstens, ist eine Turing-Maschine eine Zustandsmaschine? Ja, irgendwie klar, weil das Band, auf dem die Nullen und Einsen sind von der Turing-Maschine, das ist natürlich der Zustand und in der Turing-Maschine wird ja auch von dem Maschinenzustand geredet, der dann sagt, wo die nächsten Änderungen auf dem Band sein sollen. Also klar, eine Turing-Maschine ist eine Zustandsmaschine. Ich habe das hier nochmal so ein bisschen versucht nachzuweisen, aber das braucht man natürlich eigentlich nicht. Dass das DigiComp eine Zustandsmaschine ist, das haben wir eigentlich die ganze Zeit drüber geredet. Der spannende Teil ist jetzt, kann man das größer machen, das DigiComp? Also kann man seine Kapazität beliebig erhöhen? Und da kommt einem nun, bei dem Nachweis kommt einem zu Pass, dass das logisch hier sehr sauber aufgebaut ist. Zum Beispiel die Flipflops, die kann ich vertikal einfach stapeln. Ich habe das hier mal durch so eine Fotomontage gemacht. Also man kann die Flipflops übereinander stapeln, ohne die logische Funktion zu beeinflussen. Dann würden halt, kommt hier aber noch so ein Turm drauf, die Stäbe werden länger und so weiter, aber es geht also. Und wenn man mehr logische Terme haben will, also mehr Drähte, dann macht man das einfach länger. Kann es ja horizontal erweitern. Dann hat man einfach mehr von diesen Stöpseln und hat mehr von diesen Drähten und hat unten, muss natürlich auch diese Ausschnitte, diesen Taktplatten vermultiplizieren. Aber das ist auch kein Thema. Also man kann sowieso sowohl den Speicher erhöhen, großes Wort, man kann also Speicher nachrüsten und man kann Logik nachrüsten. Und man kann das dann auch kombinieren. Ich habe das hier dann mal fototechnisch gemacht. Und das heißt, dass also das Digicom ist eigentlich, ja, es ist eigentlich Turing komplett. Man könnte es, ich habe jetzt hier mal so kleine Berechnungen angestellt, das ist jetzt ein rein mathematisches Ergebnis, dass es Turing komplett ist, denn wenn man einen Computer mit einem Kilobyte Speicher mit einem Digicom realisieren wollte, müsste man schon ein Kilobyte Speicher hat 8000 Bits, das heißt, das Digicom müsste 2 hoch 8000, die Logiktabellen für 8000 Bits sind 2 hoch 8000 Terme, also da sieht man schon, das ist ein rein mathematisches Ergebnis, dass es Turing komplett ist. Man bräuchte dann, was habe ich hier aufgenommen, 10 hoch 2000 von diesen Stäben, völlig lächerlich. Das wäre natürlich dann ein Digicom, was jedes berechenbare Problem in einem einzigen Takt berechnen könnte. Also ich glaube, ich muss mich nochmal mit dem richtigen Informatiker unterhalten, ob man das nicht etwas anschaulicher darstellen kann, die Turing-Vollständigkeit. Okay, so, jetzt bin ich erstmal... Ich habe mich hier tapfer an meiner Webseite abgearbeitet. Das war jetzt natürlich ein ganz schöner Crash-Durchlauf. Es würde mich mal interessieren, wer noch Digicoms laufend hat. Das Internet ist natürlich recht voll mit Berichten, gerade und auf YouTube, da jeder, der mal eins gekauft hat und es endlich verstanden hat, der schreibt schwupp ein Video darüber, wo er was Ähnliches versucht, wie ich es hier versuche, eben. Er zeigt dann, wie man das programmiert. Es gibt ja auch diese Fangruppen angeblich noch. Ich habe sie nicht mehr gefunden, weil diese Yahoo-Gruppe scheint nicht mehr zu existieren, weil Yahoo all seine alten Gruppen mal rausgeschmissen hat. Die Dateien sind doch in irgendwelchen Archiven gelandet, aber die Gruppen scheinen nicht mehr zu leben oder sind woanders hingewandert. Keine Ahnung, aber würde mich einfach interessieren, wer in Deutschland noch so ein mechanisches Digicom-Rechengerät betreibt. Ja, ich habe so das Gefühl, der Vortrag wirft jetzt genauso viele Fragen auf, wie er versucht zu beantworten, aber eigentlich war das auch der Sinn davon. So, es war eigentlich so ein Crashkurs in diese Mechanik rein, weil das habe ich im Internet so nicht gefunden. Diese Darstellung, dass das eigentlich eine moderne Zustandsmaschine ist und dass sie auch mit so Stöpselprogrammierung, dass diese Stöpselprogrammierung genau dieser modernen FPGA und Logikprogrammierung entspricht, das ist jetzt einfach mal eine etwas andere Darstellung gewesen. Okay, ich bedanke mich bei allen, die noch zuhören, und wenn ich nicht alles täuscht, werden wir jetzt gleich in eine Question-and-Answer-Runde gehen. Dankeschön.